Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional Schönau Bern, Fribourg, Wallis. Wenn 10% der Dorfbevölkerung ihre Häuser verlassen muss, für immer. Wir berichten aus Gutannen im Oberhasli, wo das Szenario droht, und reden mit dem zuständigen Mann beim Kanton. Wenn das Team die roten Ameisen gegen Dynamo Bakir schüttet oder Lokomotive Lauch gegen die kommunistische Jugend Bern, der ist 1. Mai und der ist Lenin Göpp. Vor diesen Reportagen gibt es Neues zur zweiten Tramachse durch die Stadt Bern. Man weiss jetzt, wo die durch soll. Und zum Freiburger Spital, es soll im ganzen Kanton nur noch ein Akutspital geben. Am Mikrofon die halbe Stunde, Elisa Henni. Zuerst der Jörg André, er hat den News-Teil.
In Stadt Bern sollen in den nächsten Jahren die Hauptgassen und der Hirschengraben vom zunehmenden Tramverkehr entlastet werden. Geplant ist eine zweite Tramachse, die rund 40% der Fahrten durch die Innenstadt übernehmen könnte. Die Kosten werden auf 110 Millionen Franken geschätzt. Priska Dellberg hat mit der städtischen Baudirektorin Regula Ritz über die neue Tramachse geredet.
Regula Ritz hat jetzt ein Jahr lang überprüft, was die beste Variante wäre für eine zweite Tramachse durch die Stadt Bern. Und ist jetzt darauf gekommen, dass es eine Variante Altstadt Nord ist. Und die geht so vom Kocherpark, Läuperstrasse, Bahnhofplatz, Bollwerk, Nägeligasse zum Kornhäusplatz, zum Stadttheater. Ist jetzt nicht die Variante, wo man vielleicht als erstes drauf kommt. Warum ist das die richtige?
Es ist tatsächlich eine kleine Überraschung, die man jetzt herausgefunden hat. Man ist lange davon ausgegangen, dass eine zweite Tramachse am Bundesplatz vorbeigehen sollte. Und jetzt haben wir gemerkt, dass es von der Entlastung von der Altstadt her eigentlich viel besser wäre, wir würden im Norden durchfahren, als ab der Kornhausbrücke nach dem Stadttheater bis aufs Bollwerk nachher fahren. Und das hängt damit zusammen, dass wir da zwei ganz grosse, starke ÖV-Linien könnten wirklich aus der Hauptachse rausnehmen. Nämlich die Linie, die von Ostermundigen herkommt, die neue, aber auch die vom breiten Rhein herkommt. Das sind eigentlich die stärksten Achsen, die wir überhaupt haben. Und die würden nachher wirklich nicht mehr über den Kornhausplatz müssen fahren und durch unsere wunderschöne Hauptgasse durch.
Also das Hauptargument ist die Entlastung, die das würde bringen.
Ja, das ist eigentlich auch das Ziel von dieser ganzen Übung, dass wir den Magdus-Spittelgasse, die heute sehr stark frequentiert sind durch den Tramverkehr oder durch den Busverkehr, ein bisschen stärker wieder zu Flanierzonen umwandeln und einzelne Tramlinien rausnehmen. Und das geht wirklich am besten durch die Nordachsen, wo auch würde im Notfall, das gibt es ja sehr oft, dass der Verkehr muss umgeleitet werden, können gebraucht werden für zum Beispiel auch Tram, die aus dem Kirchenfeld kommen, nachher zum Bahnhof zu führen.
Ist das auch ein Grund, der gegen die Variante gesprochen hat, dass man vor dem Bundeshaus durchgeht? Wenn ihr jetzt sagt, eben entlasten, vielleicht, das ist ja ein Ort, wo manchmal gesperrt ist, Staatsbesuch und so weiter, ist das ein Grund, warum man das nicht weiterverfolgt hat?
Das ist sicher wichtig, dass wir dort auch ein bisschen Handlungsspielraum haben. Wir haben in Bern immer wieder ganz tolle Events, also sei es jetzt Fußball, Europameisterschaften, aber auch zum Teil Kundgebungen oder Staatsbesuche. Und alles, was dort noch an ÖV durchfährt, ist natürlich nachher immer ein bisschen gefährdet für ganz komplizierte Umleitungen. Und je weniger ÖV wir dort haben, desto stärker können wir den Platz auch für wirklich tolle Hauptstadt-Events brauchen.
Also deutet eben alles auf die Nordumfahrung hin, die jetzt der Favorit ist auch von der Stadt. Das klingt alles so gut, wie ihr jetzt gesagt habt. Für Ritz hat das gar keinen Nachteil.
Doch, es hat auch Nachteile, weil die ganzen Nordachsen, die Gassen im Norden, Nägeligas, Speichergas, werden heute stark auch für die Anlieferung gebraucht. Und das heisst, wir werden jetzt ein neues Anlieferungskonzept auch noch müssen ausschaffen, so dass die wirklich intensiv genutzten Häuser in der Stadt Bern, wo wirklich das Gewerbe drinnen ist, Detailhandel, grosse Warenhäuser, dass die erschlossen werden können. Und das ist nicht ganz einfach. Also wir müssen eine neue Verkehrslösung jetzt für die ganze Stadt entwickeln. Wir haben ein bisschen Zeit, weil es wird ja jetzt noch ein paar Jahre geben, bis wir dort wirklich anfangen bauen können.
Sagt Regula Ritz. Bis 2014 will man jetzt für die zweite Tramachse durch die Stadt Bern ein Vorprojekt ausschaffen. Ab dem nächsten Jahr können im Kanton Bern alle Frauen im Alter zwischen 50 und 69 am Programm für die Früherkennung von Brustkrebs mitmachen. Die kantonale Gesundheitsdirektion hat dafür einen Leistungsvertrag mit der Bernischen Krebsliga abgeschlossen. Die ist für den Aufbau und für die Durchführung von diesem Programm verantwortlich. Das Ziel ist, dass sich alle Frauen alle zwei Jahre untersuchen können. Das Vorsorgeprogramm hat 4,7 Millionen Franken zur Verfügung und läuft mindestens bis ins Jahr 2020. Der Kanton Freiburg will seine Spitallandschaft zünftig umgestalten. Statt drei soll es nur noch ein Akutspital geben. Dafür aber mehrere Standorte für Rehabilitation und Alterspflege. Den Grundsatzentscheid hat der Verwaltungsrat vom Spitalnetz Friburger Spital getroffen. Für Deutsch-Fribourg könnte das, einmal mehr, eine bittere Pille sein. Nachdem schon die Akutabteilung zu Merlach im Seebezirk ist zugegangen, droht jetzt im Spital Tafers im Sensebezirk das gleiche Schicksal. Matthias Heimo.
Es geht einmal mehr um Geld. Viel Geld. Die 6 öffentlichen Friburger Spitäler, die unter dem Dach vom Friburger Spital zusammengefasst sind, rechnen wegen der neuen Spitalfinanzierung mit einem Millionenverlust. Der Philipp Mönnu, Verwaltungsratspräsident vom Friburger Spital.
Das Budget für das Jahr 2012 ist mit einem Defizit von ungefähr 15 Millionen Franken.
Und das könnte es langfristig nicht sein, hat sich der Verwaltungsrat gesagt und darum in einem Grundsatzentscheid beschlossen, künftig statt 3 nur noch 1 Akutspital zu betreiben. Entweder das Kantonsspital oder aber ein Neubau an einem passenden Ort. Für Deutsch-Fribourg würde das ziemlich sicher heissen, dass nach dem Spital Merlach bei Murten auch das Spital Tafers seine Akutabteilung müsste zutun. So nicht, schreibt darum die Region Sense in ihrer Mitteilung. Der Oberamtsmann vom Sensebezirk, der Nicola Bürgisser, redet von Wortbruch und erinnert an die Debatte im Kantonsparlament, wo es um die Friburger Spitalplanung ging.
Wir haben dann das Versprechen bekommen im Grossen Rat, dass das Akutspital in Tafers, so die Notfallstation, bleiben. Und das Versprechen tut man jetzt nicht einhalten. Die Bevölkerung wird da ganz sicher nicht einverstanden sein.
Auch darum nicht, weil das Kantonsspital bei den Deutsch-Friburger nicht den besten Ruf hat.
Im Kantonsspital ist einfach genau die Problematik der Sprache, dass ein Haufen Pflegepersonal, vor allem Pflegepersonal der deutschen Sprache, nicht mächtig ist. Und wenn ihr wieder in ein Spital wollt, werdet ihr in eurer Sprache reden.
Der Philipp Mönnu vom Friburger Spital sagt dazu:
Natürlich, das verstehe ich klar, aber wissen Sie, wir müssen proaktiv jetzt sein und denken. Das heißt nicht, dass das Akutspital morgen fertig ist. Wir müssen absolut langfristig denken.
Und langfristig sind 3 Akutspitäler nicht rentabel, so der Philipp Mönnu. Eine Studie soll damit zeigen, wie die Konzentration auf noch einen Standort bis 2022 umgesetzt werden kann. Der Sensler Oberamtsmann Nicola Bürgisser will aber noch nicht aufgeben. Die Region Sense müsse halt jetzt beim Verwaltungsrat vom Friburger Spital intervenieren, in der Hoffnung,
Notfallstation können zu behalten zu Tafers. Mindestens im Stil von einer Permanence, weil wir hier natürlich auch das Problem mit den mangelnden Ärzten. Und wenn ihr einen Notfall habt, wollt ihr entweder zu eurem Arzt gehen oder in eine Notfallstation. Bis jetzt sind die Leute entweder zum Arzt oder in die Notfallstation auf Tafers gegangen, wo sie auch ihre Sprache reden.
Ob Tafers wie auch das Spital Merlach bei Murten eine so eine Permanence überkommt oder ob das Sensler Spital nur noch für Rehabilitation und Geriatrie gebraucht wird, das soll eben die Studie zeigen, die bis Ende Jahr vorliegen soll. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Spital Chia im Süden vom Kanton Freiburg.
Der Beitrag von Matthias Heimo. Noch eine Meldung vom Sport. Der Bernard Chaland bleibt Trainer vom FC Thun. Der 60-Jährige hat für ein weiteres Jahr, also bis im Sommer 2013, unterschrieben. Der Bernard Chaland betreut die erste Thuner Mannschaft seit dem Anfang der laufenden Saison. Mit einem Grund für die Vertragsverlängerung sei das Vertrauen, das der Bernard Chaland bei den Spielern, bei der Clubführung und bei den Fans geniesse, schreibt der FC Thun in einer Mitteilung.
Ein Blick auf das Wetter. Die Nacht regnet es zum Teil stark, oberhalb von 2'000 bis 4'000 Meter Schnee. Morgen kommt zwischen die Sonne vor und es gibt dann nur noch wenig Regen. Es wird bis 18 Grad warm. Gerade besuchen wir das Fußballturnier namens Lenin Cup, auch eine 1. Mai-Tradition. Jetzt aber auf Guttannen. Die Gemeinde im Oberhasli muss damit rechnen, dass sie in den nächsten paar Jahren ein Zehntel von ihrer ganzen Bevölkerung umsiedeln muss, um die 30 Leute. Fast alle, die im Wieler Boden wohnen. Der ist unterhalb vom Dorf Guttannen an der Grimsupassstrasse. Und dieser Wieler könnte bis in ein paar Jahren unter Schutt und Schlamm versinken. So auf alle Fälle sehen die Prognosen von Geologen aus, weil vom Ritzlihorn her ging wie grössere Felsstürze und Murgänge oben runterkommen und sich im Talboden ausbreiten. Es ist nicht die erste klimatische Herausforderung, die die Gemeinde erlebt, aber es ist eine neue Bedrohung. Der Christian Strübin ist diesen Morgen hören, wie die Leute am Fuss von Grimsau damit umgehen.
Im 2009 sind vom Ritzlihorn die ersten etwa 100'000 Kubikmeter Schutt und Gröll und Schlamm im Spreitgraben an ins Tal. Das ist eigentlich ein berühmtes Lawinenkuloir und darum hat es unten über der Grimsel ein paar Strassen eine Galerie. Aber die ist nicht gemacht für so Haufen Schutt und so hat sie schweren Schaden genommen und dort die Gasleitung hat man auch müssen leeren. Aber noch ist es dann vor 3 Jahren ein Einzelereignis gewesen. Ein weiterer Murgang halt und weiss Gott nicht der erste in diesem Tal. Aber sie ging mehr und ging grössere Rutschachen. Das Ritzlihorn ist ein trauriger Schutthaufen und jetzt rechnen Geologen damit, dass die Murgänge der Talboden bis zu 10 Meter pro Jahr könnten auflanden und die jungen Jahre suchten sich den neuen Weg und das könnte 8 bis 10 Jahre das Ende sein vom Wieler Boden und der Nachbarhäuser, die schon viel früher von der Abwasserreinigungsanlage der Gemeinde Guttannen hungern nachher an der Grimselstrasse. Und das ist ein neues Betreuungsbild, sagt der Gemeindepräsident Hans Applanalp.
Jetzt geht dann, ist man tatsächlich gewohnt, mit der Naturgewalt umzugehen. In der Vergangenheit sind das die Lawinen gewesen, eben zuletzt im 99. Aber nachher hat es angefangen im 2005 mit dem Rotlaue, mit dem Wetter. Und jetzt seit dem 2009 dem Ritzli. Und das sind natürlich schon Verhältnisse, die man eigentlich nicht gewohnt ist, die man bis jetzt vor allem nicht hat gekannt.
30 Leute müssen wir zügeln und 10 Häuser müssen wir im schlimmsten Fall aufgeben. Das ist ein Zettel von der Guttanner Bevölkerung. Und einer, der hat das schon erlebt. Das Haus der Gebrüder von Bergen hat schon müssen weichen. Der Peter von Bergen.
Das war das Haus, wo die Mutter ist aufgewachsen. Die Jahrzahl war 1749 dran, das ist also 260 oder 70 Jahre ist das gestanden. Das war dort relativ sicherer Ort, wenn man das Gefühl hatte. Und jetzt ist innerhalb von 4-5 Jahren hat die Situation einfach dramatisch geändert. Da.
Eigentlich wollte die 2 Junioren von Peter von Bergen zurückkommen in die Gemeinde. Die Familie hat erwogen, das alte Haus für die 2 Jungen wegzumachen. Und jetzt? Vertreibt die Natur nicht nur die Leute im Boden, sondern auch die Jungen.
Das kann sicher Erfolg sein. Aber sie werden Eltern jetzt eigentlich gleich zurückkommen. Und die Frage ist jetzt, ob man einigermassen sicheren Standort findet und ob man eine Bewilligung bekommt dafür.
Die Gemeinde will da auf jeden Fall helfen. Der Präsident Hans Applanalp.
Etwas machen, dass sie bleiben, können wir wahrscheinlich nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Aber ich denke, wir probieren ihnen eine Alternative zu bieten. Das kann sein Bauland, sei es auch im Bereich vom Wieler Boden oder aber hier im Bereich von Göttingen.
Irgendwie ist es heute noch nicht recht vorstellbar, dass der Wieler Boden in ein paar Jahren in Schutt und Gröll könnte untergehen, noch sind Kegeln und Tare zu weit weg. Aber was macht der Hans von Bergen, wenn die Prognose stimmt und sich das Gröll ging mehr ausdehnt? Was macht der Bauer Hans von Bergen, den ich vor dem Stall treffe?
Weiss auch nicht. Eben, wir haben die Landwirtschaft, wo das Vieh und die Leute alles, müssen scheinbar alles fort. Ja, man kann es fast nicht glauben, dass es so weit kommt.
Kommt es echt doch nicht so apokalyptisch, so unbarmherzig, langsam, aber unaufhaltsam, das Ende vom Boden. Der Gemeindepräsident Applanalp.
Die Hoffnung haben wir an und für sich gern gehabt, aber der Murgang wird beobachtet seit dem 2009. Und wir müssen nicht zurückblickend feststellen, dass eben die Fachleute leider Recht haben mit ihren Szenarien. Also ist es schwer zu sagen, es wird nicht so kommen, wie ihr sagt.
Mir ist am Morgen einmal mehr aufgefallen, mit welcher Unaufgeregtheit die Bevölkerung auf die neue Herausforderung reagiert. Der Peter von Bergen sagt dazu.
Ja, wir müssen einfach mit der Situation leben, die effektiv ist. Es gibt ja nichts anderes. Es nützt ja nicht, das zu dramatisieren. Damit tut man höchstens sie selber mehr belasten. Sonst ändert man da nie der Sache.
Aber einfach so wegstecken kann man es dann auch schon nicht, wenn die Zukunft vom Haus oder vom Bauernbetrieb auf dem Spiel steht. Der Gemeindepräsident.
Gerade in Hysterie ist kein Aufkommen, aber die Leute werden schon nachdenklich und sie sind natürlich jetzt schon froh, wenn wir so bald wie möglich ihnen Lesungen präsentieren können.
Als ich allerdings im Volk Dorfladen einen Zwischenhalt gemacht habe, hat die Regulatsocku müssen seufzen. Warum kommen die Reporter immer nur, wenn Lawinen und Murgänge und zunige Strassen Negativschlagzeilen machen, fragt sie mich. Und wenn gut dann, das ist schön, ein Säumerfest haben, dann sind die weit und breit kennen da von den Medien. Ich widerspreche ihr nicht, weil sie ja eigentlich recht hat und frage sie dann gleich, was sie denn von diesen Prognosen halten, die unter dem Dorf die ganze Landschaft und die Besiedlung könnte verändern.
Nein, es ist sicher ein Thema hier, aber es geht ja noch ein paar Jahre, bis wir die Häuser müssen aufgeben. Von dem her, zum Leben selber geht es uns eigentlich gut. Solange das niemandem etwas passiert, menschlich oder so, Habe ich da kein Problem damit.
Die Gemeinde allerdings ist an dieser neuen Herausforderung mit grösster Aufmerksamkeit dran. Klar hat man Zeit, es ist nicht wie das Unwetter zu Brienz, wo das Dorf von einer Minute auf die andere ins Elend gestürzt hat. Aber es gibt viel zu regeln, es gibt viel vorzubereiten und zu verhandeln. Gut dann, wo wegen der Kraftwerk Oberhasli eine finanzstarke und leistungsfähige Gemeinde ist, kann sich sicher mehr leisten als eine Menge andere Berggemeinde. Aber so Schwanen zum Gemeindepräsident Hans Aplanalp, das dicke Ende kommt auch erst noch, und zwar in der Seele und nicht nur im Portemonnaie.
Also eigentlich die finanziellen Folgen, das sind nicht die grössten Folgen. Schlimmer wird wahrscheinlich viel eher sein, wenn man es dann einfach wirklich aufgeben muss und aus einem Haus muss, wo man vielleicht seit Jahrhunderten wohnt, und man das plötzlich ausgeben muss, das sind sicher emotionale Sachen, die man wahrscheinlich nicht so ring verdauert.
Der Hans Aplanalp, Gemeindepräsident von Guttannen. Fast alle, die im Wielerboden bei Guttannen wohnen und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, müssen also damit rechnen, dass sie von den Naturgewalten aus ihren Häusern vertrieben werden. Für die Bevölkerung eine harte emotionale Sache. Für die Ingenieure ein interessantes neues Phänomen. Kann man es denn so einfach erklären mit der kühlen Sachlichkeit des Ingenieurs? Das hat der Christian Strübin der Nils Hählen gefragt, der Wasserbauingenieur vom Oberingenieurkreis Oberland.
Ja, erklären kann man das schon ziemlich nüchtern, dass sie Prozesse einfach ablaufen und man ganz einfach kann beschreiben. Aber das Ganze geht ihm schon nach, weil es eine spezielle Situation ist.
Es sind Leute betroffen, jetzt 30 Leute, die damit müssen rechnen, dass sie im Wieler Boden irgendwie bis in den nächsten 5, 6, vielleicht 7 Jahren die Siedlung einfach müssen räumen, weil man diesen Geschiebemassen nicht mehr her wird. Wie erklärt man das einer Bevölkerung, wenn ihr dort her müsst sagen, wie es jetzt in einem Fall schon passiert ist, sorry Leute, die in diesem Haus könnt ihr nicht mehr wohnen?
Ja, es ist eine sehr schwierige Situation. Also man basiert auf gewissen Prognosen, die die Fachleute machen. Die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten. Also es ist auch wichtig festzuhalten, momentan deutet die Entwicklung darauf hin, dass es so weit kann gehen, dass man eine größere Anzahl Häuser muss aufgeben muss. Aber die Prognosen sind nicht ganz sicher. Also es ist möglich, dass es auch mal noch ändert. Das ist schwierig zum Voraussagen.
Von dem her ist es für euch auch eine Gratwanderung. Also wenn ihr ja jemandem quasi zu Hause den Weg nehmt, dann müsstet ihr eure Sache relativ sicher sein.
Das ist schon so. Es ist so, dass wir eigentlich ziemlich offen kommunizieren. Das, was wir vermuten, was kann eintreten kann, das sagen wir gegen uns. Und momentan werden gewisse Vorbereitungen für den schlimmsten Fall getroffen, aber die werden nicht umgesetzt, wenn es nicht notwendig ist. Also man wird Häuser wirklich erst dann anfangen, wenn die Situation so ist, dass das Wohnen da nicht möglich ist.
Das, was jetzt hier im Oberhasli oder der Grimselstrasse abläuft, das sind ja ganz langsame Prozesse irgendwie, aber irgendwo unerbittlich. Muss man damit rechnen, dass sich die Prozesse beschleunigen oder eben, dass solche Sachen noch an anderen Ecken vom Kanton Bern auftauchen?
Ja, es ist nicht auszuschliessen, dass es andere Gebiete gibt, wo das auch könnte auftreten. Durch den Rückzug von der Gletscher und so vom Permafrost gibt es viele Gebiete, wo starke Veränderungen mitmachen momentan. Und was das genau für Auswirkungen auf die Täler wird haben, ist in der heutigen Zeit mit dem jetzigen Wissen schwierig zu voraussagen.
Aber was könnte das heissen, wenn ihr da probiert, in die Zukunft zu schauen, jetzt hier, da, wo wir sind, zu Guttannen, weiter unter den Wieler Boden? Wie sieht das da in 10 Jahren aus? Gibt es da eine Vorstellung?
Ja, das ist sehr schwierig. Also, wir machen momentan Prognosen auf 1 bis ganz wenige Jahre im Voraus und haben schon ein bisschen im Hinterkopf, ja, wie könnte es in 10 oder 20 Jahren aussehen? Fest steht, dass das Geschiebe, das oben im Einzugsgebiet ist vom Spreigraben, aber nicht unendlich ist. Also das hat irgendwo eine Limite. Aber das Potenzial ist momentan noch so gross, dass es grundsätzlich möglich ist, dass es nach 5 oder 10 Jahren so weitergeht. Und dann sieht das Tal im Bereich, da, wo die Murgänge sich ablagern, nicht mehr gleich aus wie heute. Es sieht schon heute komplett anders aus als vor 3 Jahren.
Eben, da gibt es eine ganze neue Geländemodellierung. Da gibt es quasi wie eine Talsperre, wie ein Delta, wenn man es so sehen will.
Ja, das ist ja so. Es wird eigentlich ein komplett neuer Bachhegel gebildet, der halt in Konflikt steht mit den bisherigen Nutzungen, wie Siedlungen, wie Strassen und Werkleitungen.
Überlegt ihr euch auch, ob man es könnte aufhalten oder sogar rückgängig machen? Oder sind das Dimensionen, wo man muss sagen, das gibt keine Baumaschine, die irgendwie mit dem Schlag kommt? Und vielleicht auch keine Finanzen, die das könnte zahlen?
Ja, es sind beide Sachen. Also 2009, wo das angefangen hat, und dann vor allem 2010, wo es sich intensiviert hat, hat man zuerst sehr stark in die Richtung überlegt, wie können wir die Prozesse aufhalten, Grenzen, wie wir es an anderen Orten auch machen. Aber in einer intensiven Analyse haben wir dann feststellen müssen, dass es eben aufgrund von der Dimensionen und von der Intensität von der Ereignisse nicht möglich ist, aus technischen Gründen. Und selbst wenn man technische Mittel hätte, wäre es ziemlich sicher zu teuer zum Realisieren.
Sagt der Nils Hählen vom Oberingenieurkreis Oberland über all die Steine und das Geschieb, das von oberhalb von Guttannen könnte runterkommen. Ihr hört das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Am 1. Mai gibt es Umzüge. Und in Bern gibt es am 1. Mai noch eine andere Tradition. Seit mehr als 40 Jahren treffen sich die Linken auch zum Schutten, zum Lenin-Göpp auf der Almend. Heute sind 19 Teams gegeneinander antreten, im Kampf um einen Pokal mit dem kleinen Lenin-Köpfli drauf. Der Joel Hafner war am Morgen dort an diesem Anlass, wo nicht ganz alles ganz ernst gemeint ist.
Als erstes müssen mal das Bier und die anderen Getränke vom Auto auf den Moment getragen werden. Alle packen an, auch beim Herrenfugen von der Goal. Dann versammelt der Thomas Gerber, der das Turnier seit 15 Jahren organisiert, alle 19 Mannschaften um sich. Vor dem ersten Spiel muss man sich über die Regeln einig werden.
Wie ist es mit dem Pass zum Torwart?
Wie wollen wir das handhaben? Pass zum Torwart. Ohne Pass zum Torwart. Also.
Alles klar? Dann kann es ja losgehen. Der Thomas Gerber pfeift die erste Runde an.
Gut! Gut! Nachher!
Der 45-jährige Schreiner hat jetzt eine kurze Zeit, das erste Mal an diesem Morgen, und erzählt, wie es zum Lenin-Göpp kam.
Der Lenin-Göpp kommt aus den 70er Jahren. Ist das entstanden? Da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die Stalinisten und die Leninisten. Das war ein Match. Später ist es dann in den 80er Jahren ist es in ein Turnier umgewandelt worden. Und jetzt seither ist es immer ein Turnier.
Die Stalinisten und die Leninisten haben also früher auf dem Platz ihre ideologischen Differenzen ausgetragen. Das sei aber immer friedlich gewesen, erzählt der Thomas Gerber. Heute ist es ein gemischtes Volk, das sich zum Schutten trifft. Aber Teams kommen immer noch aus dem links-grünen Lager. Da tritt zum Beispiel die kommunistische Jugend Bern gegen die Velokurieren an oder die IB-Fans vom Team Halbzeit gegen Subotnik. Ein paar Teamnamen sind auch ironisch an Kommunismus angelehnt. Adrian Lemmemeyer von Subotnik erklärt.
Subotnik sind in der frühen Sowjetunion freiwillige Einsätze gewesen, in der späteren weniger freiwillig. Wir halten es auf der freiwilligen Basis nach wie vor. Und unsere Abkürzung steht für slawisches Sportkollektiv von der Uni Basel.
Aha, Slawistik-Studenten aus Basel. Was verschlägt die Lenin Göpp auf Bern? Es sei halt einen guten 1. Mai-Ausflug, sagt Adrian Lemmemeyer.
Ein gemütliches Fußballturnier in linken Kreisen, aber ohne aggressive Ambitionen. Hoffe ich doch zumindest.
Den mit den Ambitionen nimmt man am Lenin-Göpp, so scheint es nicht wirklich so ernst. Die IB-Fans vom BSC Halbzeit sind Titelverteidiger. Das Team hat sich entsprechend vorbereitet, sagt der Resoffer, gerade nach dem ersten Spiel.
Ich habe geschaut, dass ich mich nicht verletze. Das heisst, ich habe seit dem ersten August schon nicht mehr geshootet. Und ich bin fit geblieben. Und sonst natürlich auf dem Mentalen ist sehr wichtig und auch die Ernährung. Da habe ich diesen Winter durch jetzt sehr viel Achtung drauf gegeben.
Der Reeshofer ist ein Lenin-Veteran. Er spielt schon lange mit, wenn es um die heissersehnte Trophäe mit dem kleinen Lenin-Köpfli geht.
Lenin-Göpp kenne ich eigentlich seit, was ich in Bern bin, das heisst 88. Bin ich zuerst mal gewesen, dann war es in der Badi Ostermundigen gewesen. 5 Mannschaften. Und dann ist es noch ein Jahr, zwei gegangen, dann ist man hier auf die Almend gekommen und hat auf das Mal sind das 24 Mannschaften gewesen. Rekord ist, glaube ich, 32 Mannschaften. Und darum hat es so ein einen lustigen Turnus. Also man hat so Gruppenspiel, wo aber nicht jeder gegen jeden tut. Das heisst, der Faktor Zufall ist auch noch wichtig hier in diesem Turnier. Und das tut sich schön ergänzen mit der Arbeiterbewegung.
Apropos Arbeiterbewegung. Die geht am 1. Mai auch an Umzug. Dem trage ich mir natürlich Rechnung, sagt der Organisator Thomas Gerber.
Wir haben früher das Turnier um 2 Uhr angefangen am Nachmittag und dann war am Morgen der Umzug. Dann hat die Organisation den Umzug auf den Abend verlegt. Und wir haben dann gesagt, also verlegen wir das Turnier auf den Morgen. Verlegen.
Und so singen dann halt vielleicht ein paar stinkige Schuttleibli, die Internationale, nach dem 1. Mai Umzug.
Der Joel Hafner. Gewonnen hat übrigens das grüne Bündnis vor Stadt Bern mit 6-0 gegen das Team vor Wasserwerk Gas 2. Kurz vor 6 gibt es hier im Regionaljournal die wichtigsten Meldungen aus der Region.
Die Berner Innenstadt wird gängig mehr zum Nadelöhr für den Tramverkehr. Diese Situation will man mit einer zweiten Tramachse entschärfen. Ein Teil der Tram soll in ein paar Jahren via Laupenstrasse, Bubenbergplatz, Bollwerk, Speichergasse und Nägeligasse durch die Innenstadt fahren. Das bringe eine grosse Entlastung, sagt die bernische Baudirektorin Regula Ritz.
Das hängt damit zusammen, dass wir da zwei ganz grosse, starke ÖV-Linien könnten wirklich aus der Hauptachse rausnehmen. Nämlich die Linie, die von Ostermundigen herkommt, die neue, aber auch die vom Breiten Rhein herkommt. Das sind eigentlich die stärksten Achsen, die wir überhaupt haben. Und die würden nachher wirklich nicht mehr über den Kornhausplatz müssen fahren und durch unsere Hauptgasse durch.
Im Kanton Freiburg soll es künftig statt 3 nur noch 1 Akutspital geben. Das hat der Verwaltungsrat vom Spitalnetz Freiburger Spital entschieden. Zutun muss damit ziemlich sicher auch die Akutabteilung vom Spital Tafers im Sensebezirk. Der Oberamtmann Nicolas Bürgisser zu dem Entscheid.
Wir sind natürlich enttäuscht, auch wenn der Entscheid so würde beibehalten werden, kann ich mir gut vorstellen, dass ein grosser Teil halt noch mehr ins Inselspital geht oder in die Berner Spitäler.
Der Verwaltungsrat vom Freiburger Spital lässt jetzt bis Ende Jahr abklären, wie sich die Konzentration auf ein Akutspital in den nächsten 10 Jahren umsetzen
lässt. Und zum Wetter jetzt mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
Heute Nacht regnet es zum Teil recht kräftig. Ab 2000 bis 2400 Meter schneit es. Morgen gibt es trotz vielen Wolken auch längere sonnige Abschnitte. Vor allem im Haslital und im Emmital kann sich die Sonne häufig durchkämpfen. Am Nachmittag und Abend entstehen über den Bergen grössere Quellwolken. Lokal kann es dann nochmals ein bisschen nass werden. Die Temperaturen liegen morgen in Freiburg bei 16 Grad, in Münsingen gibt es 17 Grad und in Visp 19 Grad. Am Donnerstag gibt es viel Sonne, aber auch grössere Quellwolken. Am Nachmittag kann es dann nochmals ein bisschen regnen oder einzelne Gewitter geben. Die Temperatur steigt auf rund 20 Grad an.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis vom Dienstagabend. Der Jörg André hat die Sendung zusammengestellt. Ich bin Elisa Henni.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.